Willkommen zu einer neuen Folge von Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Heute zu Gast in der Lufthansa-Basis bei Alexander Motzek, Head of AI bei der Lufthansa Industry Solutions. Hi Alexander.
Moin.
Freue mich, dass wir heute bei dir sein dürfen. Genau, wir fragen unsere Gäste eigentlich immer dieselbe Frage oder dieselben Fragen. Wer ist Alexander oder wer bist du? Wer ist unser Gast? Wo kommst du her? Was waren so Stationen in deinem Leben, die dich geprägt haben? Und wie bist du hier gelandet?
Ja, sehr gerne. Denn auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Alex und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin 31 Jahre jung, leidenschaftlicher Hobbyfotograf, reise liebend gerne um die gesamte Welt, war zum Beispiel im letzten Winter in Südamerika, habe da 5 Länder bereist, tonnenweise Fotos mitgebracht. Und ja, wie bin ich hier hingekommen, dass ich mit der Lufthansa um die gesamte Welt reisen darf? Ich habe 2007 Abitur gemacht, Leistungskurse Physik und Mathematik, was schon so ein bisschen Vorprägung war für den weiteren Lebenslauf. Ich habe dann ein duales Studium bei der Siemens AG angefangen, habe dort in der Tat eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker. Schwingt auch immer noch so ein bisschen mit, ich bin leidenschaftlicher Bastler, belöte mir alle möglichen Schaltungen selbst oder automatisiere die Wohnung mit verschiedenen Mikrocontrollern. Und ja, parallel zu der Ausbildung als Elektroniker war ein Studium in der Elektrotechnik vorgesehen, habe dann dort meinen Bachelor of Engineering gemacht und habe aber schon gemerkt, dass die Informatik mich doch mehr reizt als die reine E-Technik. Das, glücklicherweise konnte ich dann aber wunderbar vertiefen in Ingenieurinformatik an der HAW hier in Hamburg und konnte das Ganze dann fortsetzen in einem Master of Science in Informatik-Ingenieurwesen an der TU Hamburg. Und ja, wie es das Leben dann so wollte, am Ende von meinem Masterstudium habe ich meine Masterarbeit über optische Zeichenerkennung geschrieben, von in der Tat von Captures, falls man sie irgendwo kennt. Ich habe ein Verfahren gebaut, was komplett in der Tat damals noch ohne Deep Learning auskommt, was diese Captures quasi automatisch erkennen kann. Und ja, es hat anscheinend mein Professor, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe, sehr gut gefallen und er hat mich anschließend gefragt, ob ich nicht gerne promovieren möchte. Und ja, da habe ich dann zu entschieden, habe dann die Siemens AG verlassen, habe dann in einem EU-Projekt in der Tat angefangen, unter dem sogenannten Framework Program 7, großes Funding-Projekt von der Europäischen Kommission. Und dort haben wir in der Tat die Mittel gewonnen, um ein Cyber-Defense-System zu entwickeln, welches auch ein wenig mit Machine Learning auskommt und die Angriffspotenziale auf große Rechnernetze analysiert und quasi die beste Verteidigung dazu vorschlägt. Und da drinnen konnte ich dann meine Brötchen quasi verdienen und hatte dann parallel dazu noch Zeit zu promovieren. Und innerhalb von recht sportlichen 2,5 Jahren habe ich dann auch meine Promotion fertiggestellt. Bin jetzt Doktor der Naturwissenschaften und die Promotion ging in der Tat über grafische Wahrscheinlichkeitsmodelle. Super faszinierende Bereiche, wo es darum geht, Prozesse der Welt quasi als ein Wahrscheinlichkeitsmodell zu repräsentieren und da drinnen dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Man kann da auch leichte Anleihen zu Deep Learning hinziehen. Deep Learning sind so eine andere Art von Wissensrepräsentation, die ein wenig weiter weg von Wahrscheinlichkeitstheorie gehen, haben aber in einigen Stellen einige Anknüpfungspunkte. Und ja, so ging es dann auch im fließenden Übergang zu Machine Learning, zu anderen Modellen, zu neueren Modellen, teilweise auch zu älteren Ansätzen. Und nach meiner Promotion hat es mich dann in der Tat zu Lufthansa Industry Solutions verschlagen, wo ich jetzt das AI Lab leite und ja, freue mich, dort zu sein und mit Lufthansa die gesamte Welt bereisen zu können, weil halt die als Lufthanseat mit einem gelben Ausweis können wir halt überall auf der Welt recht kostengünstig hinfliegen, wenn denn noch ein Platz frei bleibt. Und wenn man reiselustig ist, ist das vielleicht, glaube ich, der beste Job, den man haben kann.
Ja. Wir haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen so über die Strukturierung von generell dem Lufthansa-Konzern so ein bisschen unterhalten. Ich glaube, so der Autonomalverbraucher denkt bei Lufthansa immer nur an die Airline. Ich denke mal, so um das so ein bisschen einzuordnen, auch so mit dem AI-Lab, für das du verantwortlich bist, wäre es vielleicht ganz cool, wenn du mal so einen kleinen Überblick geben könntest, damit die Zuschauer sich, Zuschauer, Zuhörer.
Ich habe ein gutes Bild im Kopf.
machen können, genau.
Ja, in der Tat. Also die Lufthansa AG ist auch Fluggesellschaft, könnte man sagen. In der Tat, neben der Fluggesellschaft, hier im Bürosprech heißt die ganze Zeit die Passage, ist letztendlich die Fluggesellschaft. Und parallel dazu haben wir noch viele kleine andere Unternehmen, andere Schwesterunternehmen, unter anderem auch die Lufthansa Industry Solutions, von der ich komme. Aber viele unserer Schwestern beschäftigen sich zum Beispiel damit, alles rund um diesen Flugbetrieb, um die Passage am Laufen zu halten. Wir haben zum Beispiel die LSG, das ist der Caterer für die gesamte Lufthansa Group, aber auch für Externe. Also die LSG catert ungefähr 2/3 des Marktes, ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt, des externen Marktes, um Flugzeuge zu becatern, das ganze Essen bereitzustellen, auch die ganzen Lounges zu beliefern. Wir haben in der Tat sogar einen Supermarkt, wie es Lufthanseaten, wo die Überbestände von diesen Catering für uns zum Kaufen sind, wo man in der Tat in Hamburg auch extrem gutes Blockhaus-Rindfleisch bekommt. Das ist ein absoluter Traum. Genau, also das ist die LSG. Wir haben das LZ-Catering, die betreiben die ganzen Kantinen für uns, bereiten Board, Bodenpersonal, Essen zu. Und daneben haben wir halt auch die Cargo, was anderes Fliegendes, aber nicht für Passagiere, sondern für Fracht. Wir haben die AGBS für Abrechnungen, wir haben die Lufthansa Technik, wo wir hier gerade heute sitzen, die halt die ganzen Flugzeuge reparieren. Und zwar nicht nur Lufthansa-Flugzeuge, sondern auch Flugzeuge von weltweiten anderen Fluggesellschaftsunternehmen. Und dann haben wir zum Beispiel noch viele Technologietreiber innerhalb des Konzerns. Unter anderem zum Beispiel Lufthansa Systems, es gibt Zero G, es gibt die Lufthansa Consulting und die Lufthansa Industry Solutions. Und als Lufthansa Industry Solutions sind wir sehr ähnlich zum gesamten Konzern aufgestellt, sind auch eine 100%ige Tochter von der Lufthansa. Und wir kommen quasi, wenn es brenzlig wird. Wenn bei irgendeinem anderen, bei einer anderen Tochtergesellschaft eine schwierige Aufgabe im Bereich der IT oder der Technologie bereitsteht, zum Beispiel ein bestehendes Rechenzentrum abzulösen, das Ganze in die Cloud zu migrieren oder einen Prozess zu optimieren mittels künstlicher Intelligenz, dann können wir kommen und den Kollegen dabei helfen und dann dort neue Prozesse optimieren, eine KI in Betrieb nehmen oder halt gesamte, wie wir es gerade bei der Cargo gemacht haben, gesamte Rechenzentren ablösen und in die Cloud migrieren. In der Tat sind wir hier in der Azure Cloud unterwegs und ja, freuen uns dabei, die Kollegen dabei immer zu unterstützen.
Interessant. Ich denke mal, die Leute, die jetzt irgendwie bei Microsoft tätig sind, freuen sich gerade, okay, yes, represent. nun ist ja das AI-Lab, sagen wir nicht, das einzige Lab, ne? Also ihr habt ja hier genau. Bei euch noch andere Themen, eigentlich relativ so die spannendsten Themen, die man eigentlich, an dem man heute arbeiten kann. Willst du da vielleicht auch nochmal kurz drauf
nehmen? Genau, das ist eigentlich ganz geil. Bei uns, bei der Lufthansa Industry Solutions, haben wir die Abteilung des sogenannten Technology Consultants. Ich sage immer, wir sind die Nerds bei den Nerds. Bei uns ist eigentlich die coolsten Sachen gebündelt. Wir haben nicht nur das AI Lab, wo es um die neuesten KI-Technologien geht. Wir haben noch ein Data Analytics Lab, wo es um klassische Datenanalysen geht. Aber wir haben extrem große Expertisen im Bereich von Data Engineering, wo neue Cloud-Architekturen aufgebaut werden. Aber dann das Ganze muss natürlich auch verteidigt werden. Deswegen haben wir ein Security Lab, wo es darum um Pentesting geht, wo neue Schwachstellen aufgedeckt werden. Und parallel dazu muss das Ganze natürlich auch irgendwie in die echte Welt verknüpft werden. Und deswegen haben wir noch ein IoT Lab, quasi im Bereich des Internet of Things, wo wir ja alte bestehende Geräte retrofitten mit neuen Mikrocontrollern, um die halt auch ins Zeitalter der Cloud-Technologien, des Internets und quasi dort auch KI anstöpseln zu können. Dort im IoT-Lab werden dafür Lösungen entwickelt.
Und arbeitet ihr dann interdisziplinär dann quasi so an sagen wir mal, Projekten, die dann, keine Ahnung, irgendeine Tochter von euch zum Beispiel anfragt oder so? Also arbeitet ihr dann, sagen wir mal, zum Beispiel, okay, wir haben jetzt zwei Leute aus dem IoT-Lab, dann irgendwie so zum Beispiel einen reinen Data-Analysten und dann irgendwie, keine Ahnung, noch so einen AI-Experten dazu von euch?
Genau so sieht's aus. Also oftmals kommen halt dann die Kollegen aus den Fachbereichen, zum Beispiel von der Cargo oder von der Technik auf uns zu und sagen, wir haben hier ein schwieriges Problem. Meistens dann noch ein Kollege von der IT, zum Beispiel von der Technik mit dabei, einer aus dem Fachbereich, der wirklich genau weiß, wie diese einzelnen ganzen Klappen funktionieren oder wie diese Bauteile funktionieren. Und dann kommen von uns ein IoT-Experte, vielleicht noch ein Computer Vision-Experte mit hinzu. Und dann gemeinsam wird dann eine neue Lösung entwickelt. Wir verstehen quasi, wie das Fachbereichsproblem aussieht und wir können dann von unserer Seite die Technologie-Expertise mit reinbringen und sagen, Mensch, hier Bildverarbeitung, ja klar, das geht. Wir können wunderbar auf verschiedensten Bauteilen Seriennummern erkennen mittels Bildverarbeitung oder wir können einen Schaden in eine bestimmte Kategorien einklassifizieren. Und so findet dann halt ein permanenter Austausch statt, bis wir die KI-Lösung gefunden haben, die halt wirklich das Problem des Fachbereichs löst. Also wir wollen halt nicht hier irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie Technologien reinpressen, sondern wir wollen halt wirklich die Probleme aus den Fachbereichen lösen, um damit die Prozesse effizienter zu gestalten oder komplett neue Prozesse auch etablieren zu können.
Ich kann mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit unter den Nerds immer sehr, sehr gut funktioniert, weil man ja auf jeden Fall dieselbe Sprache eigentlich spricht. Du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, dass manchmal auch in diesen Labs mehr oder weniger eine Person in mehreren Labs mit drin ist, weil sie so gute Kenntnisse einfach hat in den verschiedenen Bereichen. Was ist vielleicht euer Geheimrezept, um wirklich dann den Fachbereich für euch zu gewinnen? Ich glaube, das ist manchmal so eine Herausforderung.
Ja.
Wie sieht das bei euch aus? Wie funktioniert das? Habt ihr da auch eine Strategie für, um wirklich den Fachbereich auch für euch zu gewinnen, zu begeistern und im Projekt auch mitzunehmen?
Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht liegt das Geheimnis da drin, es greifbar zu machen. Man kann immer schön auf PowerPoints irgendwie erklären, was KI kann, oder man kann irgendwo tolle Formen irgendwo hinklatschen oder mit irgendwelchen Slides, Bullet Points versprechen, was irgendwie gehen würde. Das größte Vertrauen kommt eigentlich daher, eben zu zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und so entwickeln wir uns bei uns im AI Lab viele verschiedene Demonstratoren, die halt die neue Möglichkeiten, die mit KI jetzt offen stehen, quasi greifbar machen und zu zeigen, guck mal, es ist nicht was irgendwo in irgendwelchen Artikeln drin steht, sondern es funktioniert wirklich und es funktioniert live auf diesem Computer hier gerade vor dir. Und da haben wir zum Beispiel einen Demonstrator, der freut sich auf vielen Messen großer Beliebtheit, sein Videodemonstrator, und der erkennt, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat, welchen Gemütszustand man hat und wenn man quasi ein Passfoto von sich hinterlegt, sogar welche Person das ist. Und es ist nicht technologisch gesehen das Allerneueste, aber wir haben es halt geschafft, das Ganze in Echtzeit lokal auf einem Rechner zum Laufen zu bringen. Und das Ganze dann schick animiert zeigt halt, dass wir in Echtzeit 3 tiefe neuronale Netze parallel ausführen können und Personen identifizieren und analysieren können. Und sei es nun eine Person, die wir erkennen, die wir analysieren, oder sei es ein Gepäckstück, was vorbeiläuft, oder ein Frachtcontainer, was vorbeiläuft, oder ein Trolley, und darauf verschiedene Schäden erkennen oder erkennen, wo dieser wo er hin muss, sind letztendlich die gleichen Technologien. So können wir halt Technologieträger auch spielerisch darstellen und damit zeigen, guck mal, das geht und das ist gar kein Problem, sowas zu analysieren. Und ja, was haben wir noch für Demonstratoren? Wir haben einen richtig coolen Demonstrator, der kommt aus einem Projekt, den wir mit unserem Catering-Schwester quasi unternommen haben bei der LSG. Da geht es darum, Kommentare, die aus der Kabine kommen, zu analysieren. Man muss sich das vorstellen, in der Flugzeugkabine, 14.000 Fuß, ist irgendein Problem gerade mit dem Catering. Sei es, der Champagner war zu warm oder irgendwas fehlt auf dem Tray oder es war irgendwie schlecht gestapelt und dann ist beim Start halt ein bisschen Soße rausgeschwappt und damit waren die Tabletts ein bisschen schmutzig. Also sowas kann halt vorkommen. Oftmals tritt aber auch viele Komplimente auf. Also oftmals haben wir auch Feedback, positives Feedback von unseren Gästen, die dann sagen, Mensch, der Champagner hat super gut geschmeckt, der Kaviar war exzellent oder die Weinauswahl auf dieser Strecke war wirklich sehr, sehr gut. Und so welche Kommentare kommen von überall.
Ich weiß gerade, wann Sie das letzte Mal auf dem Stück
Kaviar. Oh, das ist ganz einfach. Also da kann ich... Das schmeckt in der Tat verdammt gut. Wenn man mal so eine Führung macht, in der Tat bei der LSG ist das ganz geil. Die haben nämlich einen extra Tresor dafür, wo dieser Kaviar eingeschlossen ist. Und man muss sich quasi ein- und austragen, wenn man da so eine Dose rausnimmt, weil die ist halt verdammt teuer aus, so eine einzige Dose, die dann da serviert wird. Aber ja, wenn man Glück hat, bleibt da manchmal was übrig. Ja, das ist super cool. Und da fallen halt tonnenweise Kommentare an und halt nicht nur bei der Lufthansa, sondern bei allen Airlines weltweit. Und irgendwann kommen halt die ganzen Kommentare gebündelt an einem Ort an und dann wird man erschlagen von so 100.000 Kommentaren. Und das ist halt reines Datengold, was da drin steckt. Da steckt genau drin, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo gibt es prozessuale Probleme, haben wir irgendwo vielleicht Temperaturprobleme an einem Flughafen, wenn da irgendwie die Kühlung nicht funktioniert. Und momentan ist aber der Mensch komplett überfordert, diese Datenflut überhaupt verarbeiten zu können, geschweige denn irgendwie in Echtzeit darauf reagieren zu können. Und wir haben jetzt eine KI gebaut, die diese Kommentare automatisch analysieren kann. Die fließen da alles durch ein großes System. Setzen wir jetzt gerade auch komplett live in der Azure Cloud, dass es wirklich von Kommentar wird geschrieben, automatisch durchklassifiziert wird und dann wird er automatisch erkannt. Mensch, das war ein Temperaturproblem oder das war ein Geschmacksproblem. Welches Produkt war betroffen und das macht diese KI jetzt vollkommen von alleine. Und das haben wir zum Beispiel als Demonstrator mit dabei, um Leuten zu zeigen, guck mal, ich tippe hier was ein und dann wird das automatisch durchklassifiziert. Und das zeigt halt den Leuten, dass das wirklich funktioniert, dass es super schnell geht und dass es nicht ein Google ist, was irgendwie stumpf Schlagwörter sucht, sondern es halt wirklich eine Art von Textverständnis gelernt wurde.
Weil man die Kommentare auch unterschiedlich verfassen kann und das trotzdem zum selben Problem zugeordnet
wird. Ganz genau, ganz genau.
Super cool. Ich denke mal, wir können gleich nochmal auf die, generell auf so die Aero Industry drauf gehen, also vor allen Dingen, was du so beobachtest im KI-Bereich. Ich will nochmal ganz nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar generell auf euer Team. Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt so ein Expertenteam von 10 Leuten im AI-Bereich. Genau. Ich will mal so ein bisschen auf die Historie. Also du leitest jetzt dieses Lab oder dieses Team. Wie war das für dich damals? Okay, war das Team schon irgendwie bestehend, als du es du quasi als Head of AI angefangen hast? Oder hast du das gradually aufgebaut? Und dann auch so, okay, ich denke mal jetzt der ein oder andere Zuhörer, der, keine Ahnung, in einem Konzern ist oder in einem anderen Unternehmen und vielleicht auch in dem Bereich unterwegs ist, fragt sich natürlich, okay, kompetente in dem Leute in dem Bereich zu finden, ist natürlich auch eine riesen Challenge heutzutage. Kannst du da vielleicht mal so auf die Punkte eingehen?
Ja, wir haben in der Tat gerade eine große Recruiting-Kampagne. Da bin ich auch in einem großen Video zu sehen. Also falls man zu der Stimme noch mal ein Gesicht sehen möchte, kann man auf lint.de/ki-jobs gehen. Da kann man mich dann im Video sehen, wo ich auch in der Tat diesen Demonstrator, den ich gerade erwähnt habe, die Testklassifikation, anschauen kann. Und ja, über verschiedene Recruiting-Kampagnen. Wir haben verschiedenste Recruiting-Kampagnen laufen im Lufthansa-Konzern immer gezielt auf verschiedenste Themengebiete ab. Und so versuchen wir halt, versuchen und auch mit Erfolg, rekrutieren wir am Markt verschiedenste Kompetenzen. Und im Bereich von AI ist es in der Tat ein fließender Übergang. Ob es jetzt Data Analytics ist, Data Science, Artificial Intelligence oder Machine Learning oder wer ein Machine Learning Engineer so, sind leichte Facetten. Und was wir dort versuchen, ist ein möglichst breites Spektrum abzudecken und breit zu rekrutieren und dann halt genau zu sehen, wohin möchte sich diese Person zu spezialisieren. Und so hatten wir bereits zum Beispiel einen großen Bestand. Wir sind 120 Leute im Bereich vom Technology Consulting, haben wir bereits einen großen Bestand an Data Science, Data Analytics affinen Personen und oftmals sind halt dann da die Übergänge sehr, sehr fließend. Ob ich nun ein MLP-Modell auf ein bestehenden strukturierten tabellarischen Datensatz anwende oder ob die Daten umstrukturiert werden, ist ein Unterschied, aber es ist auch ein fließender Übergang. Und wenn ich den Know-how im einen Bereich habe, kann ich noch schnell im anderen Bereich adaptieren. Und so, ja, rekrutieren wir gezielt am externen Markt nach AI und ML-Experten, aber wir haben auch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen, dass wir quasi sagen können, du interessierst dich für AI, du hast bereits ein gutes Grundwissen, schau dir doch mal diese Gebiete an und komm doch mal in diesem Projekt mit und dann haben wir auch, dann kriegen wir im laufenden Prozess neue AI-Experten hinzu.
Dadurch, dass die Leute auch voneinander lernen oder habt ihr auch externe Fortbildungsangebote?
Meistens machen wir das Ganze intern. Wir haben zum Beispiel hier, wo wir hier gerade sitzen, haben wir alle 2 Wochen einen Journal Club installiert, wo wir das neueste Paper durchlesen, die besprechen. Kommt meistens von, viele von uns haben einen Promotionshintergrund und sind es halt gewohnt, viele Paper durchzuarbeiten und so. Arbeiten oftmals dann, die sich sehr wohl mit Papern führen, das Ganze durch und präsentieren es dann hier auch in einer greifbareren Art. Oftmals sind Paper unnötig komplex geschrieben, damit man sie halt publishen kann. Manchmal müssen sie aber so komplex sein, aber oftmals kann man es halt ein wenig einfacher verpacken und dann den Kollegen so beibringen.
Journal Standards. Genau. Genau, aber die 10 Leute, habt ihr die, sagen wir mal, peu à peu quasi so eingestellt oder als du das Team halt übernommen hast oder aufgebaut hast oder habt ihr die sagen wir auch intern recruited?
Wie hat der Startpunkt?
Genau, wie war da so der Startpunkt von eurem AI Lab?
Also als ich anfing, war es noch Bereich Data Science. Okay. Und da waren wir gut 60 Leute. Und im laufenden Betrieb, im laufenden Projekt hat sich herauskristallisiert, dass immer mehr AI-Projekte hinzukommen. Und so wurde dann entschlossen, dass wir jetzt hier ein dediziertes AI-Lab mit hinausschneiden und quasi eine neue Rolle mit definieren von AI-Experten. Und dort konnten wir bereits auf einen großen Fundus zurückgreifen. Und jetzt sitzen wir hier mit 10 ausgewiesenen AI-Experten bei der Technik in dem Projekt. Wir haben jetzt noch ein paar weitere parallele Projekte. Und in unserer letzten Zählung, wo wir quasi unsere Profile analysiert haben, kommen wir so auf ungefähr 30 AI-Scientisten, Machine Learning Engineers, die halt in der Lage sind, solche AI-Projekte selbstständig anzugehen und sie aber auch bis zur Produktion zu führen. Mhm. Und so ja, wir hatten keinen Cold Start, sondern wir hatten so einen, ja, wirklich einen Soft Start, einen fliegenden Start, dass wir bereits mit einem guten Fundus von 15, 20 Leuten angefangen sind und die jetzt peu à peu weiter rekrutieren konnten.
Hm. Super. Ich denke mal, jetzt können wir eigentlich auch darauf eingehen, vielleicht auch so ein bisschen die Motivation bei dir zu verstehen, warum eigentlich ja, sagen wir mal, der Konzern Lufthansa, Lufthansa-Konzern und eigentlich, oder was ist eigentlich so spannend an der Aero-Industry? Also, wie siehst du die Industrie, wie sie sich verändert generell und vor allem
die Rolle von Lufthansa auch in der Industrie, weil ja schon, also, wenn man, also, das ist ja, glaube ich, schon so ein, das wird auch in der Breite so wahrgenommen, dass die Lufthansa schon so der größte deutsche Anbieter ist für diesen Bereich.
Das stimmt.
Da habt ihr wahrscheinlich schon auch irgendwo so eine führende Rolle. Wie nimmst du das wahr?
Es macht sehr viel Spaß, im Lufthansa-Konzern über KI zu sprechen und KI nachzudenken, weil wir in der Tat auf sehr viele offene Ohren stoßen. Es gibt innerhalb von der Lufthansa AG auch einzelne Kampagnen, wo es rund um künstliche Intelligenz geht. Und es wird immer wieder über neue Innovationen nachgedacht. Es gibt viele Innovationsförderungsprogramme und so stößt man oftmals auf offene Ohren, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und das Charmante am Lufthansa-Konzern ist, dass es genauso breit aufgestellt ist. Es ist nicht so, dass wir nur im Flugzeug zu Innovationen kommen können. In der Tat, künstliche Intelligenz in einem Flugzeug, seit Jahrzehnten gibt es Autopiloten, welche auch eine Form von künstlicher Intelligenz sind. Aber wir haben halt die Möglichkeit, dass wir da diesen Full Stack von der gesamten Aero-Industrie abdecken, von Luftfracht über Catering, über Abrechnungssysteme, über Wareneingänge, über Logistikverteilung, über Reparaturen, dass wir letztendlich alle Technologien, die uns mit künstlicher Intelligenz zur Verfügung stehen, sei es nun Text analysieren, Bilder verarbeiten, Bilder analysieren, sei es Reinforcement Learning zur Optimierung von manchen Logistikketten, wir können alles einsetzen. Und wir sind nicht auf einen Anwendungsfall fokussiert, sondern wir können halt in einem ganz breiten Spektrum eine Sache erforschen, implementieren und halt meistens auch oftmals adaptieren in anderen Bereichen dann. Und ja, das Ganze unter einem Deckmantel von einem sehr innovationsfreundlichen Unternehmen.
Gibt es trotzdem Bereiche, die du so als deinen Lieblingsbereich bezeichnen würdest, mit denen es besonders viel Spaß macht, in diesen Themen zusammenzuarbeiten oder wo man auch gut Dinge mal ausprobieren kann, die sich dann auf andere Fälle adaptieren lassen? Oder wo du sowieso glaubst, das ist so ein Bereich, da lässt sich allgemein einfach mega viel rausholen?
Ah, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Also zum einen ist der Bereich des Caterings sehr, sehr interessant, wenn man halt den direkten Kundenfeedback hat. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser, gehe sehr, sehr gerne in sehr gute Restaurants und da liegt das eigentlich alles, was rund um gutes Essen zu tun hat, ist ein sehr schöner Datenbereich, mit dem man sich beschäftigt. Und dann solche Kommentare zu lesen, was im Flugzeug alles passiert, ist super faszinierend. Also von daher, das ist sehr, sehr spannend. Genauso spannend ist aber auch der Bereich von der Technik, weil es da halt wirklich darum geht, diese einzelnen ganzen Bauteile zu analysieren und die ganzen Prozesse zu verstehen, was denn dort von Menschen repariert wird. Und das sind wirklich komplexeste Prozesse, die da ablaufen. Aber bei vielen einzelnen kleinen Zwischenschritten findet man dann wieder so, Mensch, das könnte man auch weiter optimieren mit künstlicher Intelligenz. Und wir sind in der Tat bei der Technik so weit, dass wir eigene Wartungsanleitungen generieren, wie einzelne Sachen möglichst effizient zu reparieren sind, verschiedene Wartungsanweisungen möglichst optimal darzustellen. Und es dreht sich halt alles um Effizienz dabei. Und da kann halt künstliche Intelligenz, auch kleine Effekte können riesige Auswirkungen haben auf die Effizienz. Wir haben zum Beispiel hier, erforschen wir momentan, wie es ist, dass man nicht nur nach Texten irgendwo drin suchen kann, sondern auch nach Bildern suchen kann. Wenn ich hier irgendwo ein Fehlerbild vorliegen habe, kann ich ein Fehlerbild wiederfinden in großen Bilderdatenmengen. Und so haben wir quasi ein Google für einzelne Fehlerbilder. Und es ist nicht nur ein kleiner Teil von dem Prozess, quasi feststellen, welchen Defekt haben wir vorliegen oder welches Teil habe ich hier auch vorliegen, was auch zum Beispiel unterstützt werden kann durch Texterkennung auf verschiedenen Teilen. Und es sind halt kleine Dinge, die aber kleine Zahnräder in einem riesig großen Werk, die jetzt aber einfach noch flüssiger und noch sanfter laufen lassen. Und das ist halt sehr befriedigend zu sehen, dass das, was man hier tut, auch wirklich in der Produktion ankommt und auf großes, sehr gutes Feedback stößt.
Ich glaube, man kann es so zweiteilen, ne? Also vor allen Dingen, ich denke mal, jetzt in den letzten Jahren ist ganz, ganz viel so um die Customer Experience passiert worden, ne? Vor allen Dingen so, was den was so, sagen wir mal, den ganzen, die ganzen Journey vom Ticket buchen bis zum wirklich, okay, im Flugzeug sitzen, die ganzen Services, die angeboten worden sind oder die, wo es halt auch einfach alles jetzt more convenient ist im Endeffekt und alles über Smartphone läuft und dann die eine Seite, die andere Seite dann im Endeffekt so mehr, okay, alles rund um die Maschine dann wirklich. Ne? Mhm. Weil ich denke mal, so ein Flugzeug ist ja schon, ist ja nichts Neues, dass das komplett mit Sensoren ausgestattet ist und dass das natürlich auch eine Tonne an Daten produziert. Gibt es generell trotzdem jetzt so, sagen wir mal, so spannende Beobachtungen, die du so gemacht hast, so die ja, sagen wir mal, jetzt ja mehr up to date sind, sagen wir mal, die generell so in der Industrie passieren. Sowas, was so AI angeht.
Also von der Industry Solutions machen wir nicht nur den internen Markt, sondern auch den externen Markt. Also wir haben ungefähr 50% Umsatz auch im externen Markt. Oftmals viele große OEMs im Bereich Automotive, aber auch viele Hamburger Unternehmen, viele im Hafen. Und so hat man recht schönen breiten Überblick, was so alles passiert. Mhm. Und was ich vor allem beobachtet habe, so im letzten Jahre, dass es so ein fließender Übergang ist. Es gab immer solche großen Hype-Wörter. Man könnte sagen, KI ist ein Hype, aber ich würde eher sagen, der bleibt. Aber es gab vorher auch schon wieder so, es gab einige große Wellen davor. Vor ein paar Jahren war es noch Big Data und dann war irgendwo Cloud, war ganz, ganz wichtig. Und letztendlich ist es aber ein Prozess von einer soliden, langen Kette zur Nutzbarmachung von Daten. Wir haben überall Sensoren. Das war die Zeit von Internet of Things und Retrofits und wir mussten Sachen digitalisieren. Damit entstanden neue Datenpunkte. Die Datenpunkte mussten irgendwo abgespeichert werden. Dann ging es darum, ganz irgendwie in die Cloud zu migrieren oder große Rechenzentren zu haben, Data Lakes aufzubauen. Und dann hatte man irgendwann große Datenmengen abgelegt und jetzt mussten die analysiert werden. Das war in der Bereich von Big Data, wo es dann darum ging, riesig breite, große Datenstrukturen sehr tabellarisch angelegt analysieren lassen zu können. Und dann ging es im Bereich zu Data Science, dass man nicht nur Analysen macht, sondern dass man versucht auch, ja, quasi die Wissenschaft dahinter in den Vordergrund zu stellen. Was kann man analysieren? Was kann man rausziehen? Und dann hin das Ganze noch weiter zu automatisieren, hin auf unstrukturierte Daten, hin jetzt zum Bereich von künstlicher Intelligenz. Und das setzt sich eigentlich in allen Gebieten, sowohl in der Aero-Industrie als auch in der externen Industrie fort. Und es ist eigentlich ein solider Weiterentwicklungsschritt von der Nutzbarmachung von Daten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir können auf unstrukturierte Daten zugreifen, wir können auf strukturierte Daten zugreifen. Und mit KI wirkt eigentlich die Notwendigkeit in den Vordergrund gestellt, denen auch eine Bedeutung mitzugeben. Dass man nicht nur Daten vorliegen hat, sondern dass wir versuchen, diese Daten zu labeln und denen ein Pflaster aufzudrücken, quasi sagen, das ist jetzt Kategorie A, das ist Kategorie B und die Leute zu zwingen, die Prozesse so weit zu denken, dass genau das passiert. Das ist genau so eine Entscheidung wie, ja, ich habe jetzt hier was gesehen und das ist ein Defekt, dass es nicht einfach in den Köpfen verschwindet, sondern es halt abgelegt wird mit, sodass wir es halt nutzbar machen können für künstliche Intelligenz. Und das ist ein Punkt, den ich überall sehe. Oftmals liegen die Daten jetzt vor, auch sauber abgelegt in der Cloud, in großen, guten, strukturierten Tabellen, aber wir brauchen die Labels dazu. Dann haben wir zum Beispiel jetzt ein Daten-Labelings-Tool entwickelt, was es einfacher macht, diese Daten zu labeln. Wo man Texte hineinladen kann, wo man Bilder hineinladen kann, um dann halt die Datengrundlage zu schaffen, um eine saubere KI auch in Produktion führen zu können und auch lange in Produktion betreiben zu können.
Wenn du, wir haben uns vorher schon mal unterhalten darüber, dass du meintest, ihr seid extern relativ unterwegs, was 50%, dann wirst du ja, denke ich mal, auch eine Meinung dazu haben, wer in Deutschland, welche Player in Deutschland relativ gut unterwegs sind, was das Thema KI angeht.
Oh ja, das ist eine brisante politische Frage auch.
Es ist ja deine abgesehen eigene
von
Meinung. Euch
natürlich. Abgesehen von uns, ja. Aber ich muss sagen, ich bin da sehr loyal, aber auch sehr überzeugt vom Lufthansa-Konzern. Er ist in der Tat sehr, sehr innovationsfreudig. Es ist nicht so, in den seltensten Fällen wird man abgeblockt. Und was ich in der Tat häufiger gesehen habe, auch in der externen Industrie, dass es heißt, das brauchen wir nicht oder wir sind noch nicht so weit. Oder meine absolute Horrorgeschichte ist immer, wenn es dann heißt, wir haben das mal probiert, wir hatten einen Werkstudenten, das funktioniert nicht. Und quasi dieses Schubladendenken stößt man recht häufiger irgendwo drauf. Man sagt, ja, wir haben das mal probiert, aber das geht nicht für uns. Wir machen das weiter manuell. Und das ist ein wenig, ich sehe es vor allem so ein bisschen im süddeutschen Bereich, das ist da noch ein wenig abgekapselter in der Denkweise ist, dass man sagt, nein, das könnten nur wir und nur wir in uns mit unserer super Mega-Expertise können diese Aufgabe machen. Eine KI kann das nicht. Und das stimmt auch vollkommen. Eine KI wird niemals, oder noch nicht, ein paar hundert Jahren vielleicht, das können, was momentan ein total ausgebildeter Maschineningenieur macht. Aber viele, viele einzelne kleine Minischritte können halt bereits von einer KI übernommen werden und ihnen so massiv helfen dabei. Aber diese Bereitschaft, das zu durchdenken und dann so einzelne Schritte zu optimieren, darf nicht durch so ein kategorisches Nein oder das geht noch nicht abgeblockt werden. Und diese Bereitschaft sehe ich sehr, sehr gut im Lufthansa-Konzern. Bei manchen OEMs trifft man da manchmal drauf, aber so innovativ habe ich noch kein anderes Unternehmen gesehen.
Ehrlich nicht. Also, weil ich würde jetzt ganz, von dir würde ich jetzt gerne einen Namen hören, weil du bist ja, kann ja nicht sein. Also, ihr seid ja, also generell ist man ist ja auch so ein bisschen vernetzt so in den anderen Unternehmen, was so die AI-Leute angeht, ne? Und man kennt sich ja so ein bisschen so industrieübergreifend auch. Ich hätte jetzt ehrlich gerne einen Namen gehört, wo du sagst, okay, weil da, also, die machen eigentlich einen ganz guten Job.
Also, Lufthansa macht einen sehr guten Job. Das kann ich bestätigen.
Okay, next time. Nee, okay, dann sag mir mal doch bitte, was so das Letzte ist, so sagen wir mal eine letzte Erkenntnis oder etwas, was du beobachtet hast, was dich wirklich umgehauen hat im KI-Bereich.
Oh, das ist eine schöne Frage, das ist eine schöne Frage. Ja. Was so die Klassiker sind, ja, so verschiedene Detektionssachen oder sowas, Sachen zu klassifizieren, Sachen zu Objekte erkennen, auf einem Foto zum Beispiel erkennen, da steht eine Kaffeetasse, da steht eine Wasserflasche oder ein Text einzuklassifizieren, das ist ein Kompliment, das ist kein Kompliment. Das sind so die Klassiker, das geht wunderbar, da liegen auch der großen Projekte liegen genau in dem Bereich. Was mich am meisten fasziniert, ist der Bereich von Generative Networks. Es gibt ganz klassische Ansätze dafür, sind so welche Generative Adversarial Networks, die versuchen, neue Sachen zu generieren. Also eine KI versucht, neue Objekte zu generieren. Und zwar nicht nur neue Texte zu generieren, sondern teilweise auch neue Bilder zu generieren. Und da gibt es zum Beispiel im Bereich von Texten gibt es das GPT-2-Network, das kann faszinierend gute Texte schreiben, die wirklich kaum noch unterscheidbar sind von einem wirklichen Journalisten geschriebenen Text. Und das ist teilweise sehr gruselig, aber auch super faszinierend, dass sie wirklich so ein Language-Modell trainieren können, was der menschlichen Sprache sehr, sehr nahe kommt. Ich habe mal sowas Ähnliches trainiert auf dem @Lufthansa-Twitter-Feed, welches neue Tweets schreibt. Die waren mehr belustigend als realistisch, aber was das GPT-2 da rausgehauen hat, war schon echt faszinierend. Und genau das gleiche auch im Bereich von Bildern. Und diese Bilder fingen vor so 2-3 Jahren kam, glaube ich, die Idee von diesen GANs auf und die ersten Bilder seien halt, also welche winzig kleinen Mäusekinos und so 100x100 Pixel, da kann man sagen, so, ja, ist vielleicht so ein Foto. Mittlerweile haben die mit Super Resolution Networks beinahe fotorealistische Fotos generiert. Nvidia hat Veröffentlichungen im Bereich von Videos augmentieren, dass der Hintergrund live ersetzt wird durch komplett generierte Bilder und das sind faszinierende Ergebnisse, wo KIs genutzt werden, um wirklich fotorealistische Objekte zu erzeugen, die man sonst vorher vielleicht in Spielen gerendert gesehen hat. Jetzt kann es eine KI lernen, so etwas zu malen. Und das ist das, was mich momentan am meisten fasziniert. Ich suche nur nach einem richtigen Business Case dahinter, aber es ist verdammt faszinierend.
Ich hab sogar letztens davon gelesen, dass genau das wurde versucht, quasi mit Kunst. Ja. Dass eine KI Kunst generiert. Und da wurde tatsächlich auch ein Bild verkauft und die erste KI gemalte Kunst wurde verkauft. Und da ist ja eine riesen Diskussion losgetreten worden von dem Entwickler des Algorithmus.
Genau.
Er hat ja den Algorithmus entwickelt, aber er hat ja nicht das Geld bekommen, sondern derjenige, der den Algorithmus, der quasi den Startknopf dafür gedrückt hat und wenn die Kunst rausgefallen ist.
Ja, ich meine, wenn man was programmiert, ne, wem gehören die Sachen, wenn man was programmiert hat, was dieser Algorithmus generiert? Das ist eine schwierige Frage. Man kann es sogar noch weiter treiben. Ich meine, dieser Algorithmus wurde ja programmiert, das ist ein Urheber, und der wurde dann sicherlich trainiert auf eine bestimmte Menge an Daten. Und diese Daten haben auch einen Urheber. Und wenn ich jetzt eine KI trainiert habe, dann habe ich ja plötzlich zwei Urheber und die generiert was Neues. Und das sind schwierige Sachen. Ich glaube, die uns in ein paar Jahren noch sehr, sehr viel beschäftigen wird, wenn dann irgendwann die Urheberschaft der Daten abgenickt ist, ist ja auch noch ungeklärt, ne? Wenn man im Bereich von Flugzeugen, von Automobilen schaut, wenn dort Daten generiert werden, wem gehören die? Dem Besitzer des Fahrzeuges oder dem Hersteller des Fahrzeuges? Und dann wird damit ein neues Modell trainiert. Wem gehört dann dieses Modell? Dem die Daten trainiert werden? Das sind sehr, sehr schwierige politische Fragen, die uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen werden, aber Urheberrecht ist ja nie ein leichtes Gebiet gewesen und ich glaube, da muss man Mut haben, etwas Neues auszuprobieren.
Your turn.
Jetzt haben wir beide gleichzeitig Luft geholt.
Ja,
wenn du willst. Hast du denn eine Meinung dazu, wem solche Daten gehören? Oder gibt es etwas, wo du sagst, da muss eigentlich mehr Sensibilität dafür geschaffen werden noch? Mhm.
Also wir hatten zum Beispiel auch mal ein sehr großes Datenschutzprojekt. Es gibt zum Beispiel auch mittlerweile Verfahren, um Daten halt so weit zu anonymisieren. Die haben wir hier auch mal in einem Projekt weiter analysiert. Nennt sich Differential Privacy. Wie kann man Daten so weit verfremden, dass man sie noch nutzen kann zum Machine Learning, aber dass der gesamte Daten Assoziationsfaktor mit einer Person verloren geht. Also es ist, oftmals liegt es halt uns sehr am Herzen, den Privacy-Gedanken in den Vordergrund zu stellen und hier propagieren wir halt ein Privacy-Aware Artificial Intelligence, dass man sich Gedanken macht um die Urheberschaft der Daten und Gedanken macht, was die implizieren. Wo ist also, dass man den Datenschutz nicht als Hindernis sieht, sondern als Chance mitsieht, dass man sagen kann, guck mal, wir haben hier einen riesig großen Datenschatz und anstatt jetzt zurückzuschrecken davor, diese Daten zu benutzen, weil sie halt eine Personenbezogenheit haben, können wir doch neueste Ansätze nehmen und die Daten so weit verfremden, vielleicht auch mit GANs, dass sie halt aus diesen Daten lernen, damit neue Daten generieren, die ja nicht mehr in der Person zuordbar sind und dann diese Daten nehmen können, um damit eine AI zu trainieren, die halt genauso gut funktioniert, aber nicht auf personenbezogenen Daten trainiert wurde. Und ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, über den eigenen Datenschutz nachzudenken und zu sehen, was mit den eigenen Daten passiert, wo die hingehen. Es kann so schnell passieren, dass damit Schabernack getrieben wird. Teilweise auch aus Daten, wo man denkt, ach, das ist gar nicht so wichtig.
Hast du ein Beispiel? Aber,
es gab mal zum Beispiel, es gibt ganz, ganz schöne Datensätze, die veröffentlicht wurden, zum Beispiel von IMDb und von Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls ging es, war es große Datensätzen, wo Leute Filme bewertet haben. Und die wurden soweit in Anführungsstrichen anonymisiert, da wurde die ID rausgeschmissen, wer das Ganze gemacht hat. Es wurde nur quasi verknüpft, diese Person hat diesen Film bewertet, diesen Film bewertet, diesen Film bewertet und an welchem Datum. Super System, um neue Recommender-Systeme zu trainieren, zu sagen, guck mal, Leute, die dieser Film gefallen, gefallen auch diese Filme. Das Problem war, man konnte, wenn man 3 Filme kannte, die eine Person bewertet hat, ungefähr in einem bestimmten Zeitraum von irgendwie 4 Wochen, konnte man eindeutig identifizieren, welche Person das in diesem Datensatz war. Und damit konnte man genau wissen, welche Filme diese Person noch gesehen hat und bewertet hat. Und selbst das kann halt brisante Informationen liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein streng konservativer Politiker bin und da die ganze Zeit liberale Filme like, dann sagt das halt auch was aus. Das kann mir auch zum negativen Teil ausgelegt werden. Und so können halt auch im ersten Blick unschadbare Daten zu einem Schaden werden und auch eine schlechte Anonymisierung kann zu einer kompletten De-Anonymisierung führen. Und das sind halt Sachen, die sehr schnell passieren können und da muss halt auf allen Seiten das Bewusstsein geschärft werden, dass man mit Daten sensibel umgeht. Das heißt nicht, dass man sie nicht mehr anrühren darf, das ist das Schlimmste, was man tun darf, aber man muss die Daten sauber behandeln und halt die richtigen Verfahren nutzen, damit man sauber mit den Daten etwas Neues generieren kann, was dann neue Vorhersagen trifft.
Wie siehst du denn, du hast vorhin das Wort erschreckend benutzt in einer Beschreibung, und zwar, es gibt ja immer so die zwei Lager, ne? Es gibt einmal so die einen, die halt so voll positiv drauf schauen und eigentlich immer nur so, okay, neue Applications, neues Research Paper, neues Algorithmus und eigentlich immer so, das Positive dran sehen, und dann gibt's halt noch so ein bisschen so Doomsday-mäßig, wo man dann den einen oder anderen Vertreter hat, von wegen, wo man dann auch, keine Ahnung, so Begriffe wie Singularity benutzt und weiß das nicht alles und dann, keine Ahnung, was ja auch jetzt momentan so beliebt ist, ist auch dann irgendwie immer China mit ins Boot zu nehmen und wie die da mit dem Thema umgehen und was die halt schon für Dinge machen. Gibt's denn wirklich, also wie stehst du generell zu dem Thema so, also KI und dann vor allen Dingen so, sagen wir mal, die negative Seite dazu? Oder gibt's vielleicht auch einfach generell so ein Beispiel, wo du sagst, okay, was du irgendwie gesehen hast, gehört hast, gelesen hast, wie auch immer, wo du sagst, okay, das ist echt ein bisschen spooky?
Besonders mit China ist ein sehr, sehr brisanter Diskussionspunkt, weil die machen halt faszinierende Sachen, wenn man so auf Konferenzen rumschaut, was die an Papern raushauen, ist echt faszinierend. Sind oftmals halt faszinierendste Fortschritte so im Bereich von Bildverarbeitung, von Textanalysen. Oftmals wurden diese Fortschritte erreicht durch extrem große Datenmengen und extrem große Rechenlast. Es sind jetzt nicht wirklich die Durchbrüche bei den neuesten Verfahren oder Modellen oder Algorithmen, aber sie haben halt einfach eine riesig große Datenmenge und riesig große Rechenkapazitäten, die wahrscheinlich auch sehr gut staatlich gefördert werden. Weiß ich nicht, würde ich einfach von ausgehen. Aber sie haben halt ein anderes Verständnis für den Datenschutz und damit eine riesig große Datenmenge. Und das ist halt ein sehr zwiespältiges Schwert. Diese gesamte Gesichtserkennung und diese massenhafte Gesichtserkennung bin ich gar kein Freund von, weil das grenzt einfach nur an Überwachungsstaat. Aber trotzdem die Forschung da drinne und Bilder zu klassifizieren und tonnenweise Daten zu haben, ist halt sehr, sehr faszinierend. Und wenn man dann sagt, wir haben hier einen riesig großen Datensatz und wir dürfen ihn jetzt nicht anwenden, weil da könnte ein Gesicht drauf sein, ist dann auch wieder der falsche Ansatz. Also man braucht ein
Anonymization
Algorithm. Ja, man bräuchte eine gute Anonymisierung und quasi so einen allgemeinen Kodex, don't be evil. Also, wenn wir halt irgendwo Daten haben, dass wir jetzt nicht versucht, auf Teufel komm raus, dort irgendwelche, genau die Gesichter nur zu extrahieren, sondern dass man halt versucht, okay, wir wollen jetzt damit das und das trainieren und dann zu sagen, was ist das Ziel unserer KI und ist das Ziel der KI etwas Gutes oder ist es etwas Schlechtes im Sinne von Richtung Überwachung oder in Richtung von Bewertungen von Menschen oder ähnliches. Und genau sowas würde ich verurteilen, wenn es in die Richtung geht, von automatisch Menschen zu überwachen und Menschen zu klassifizieren. Da halte ich nicht viel von. Das sollte vermieden werden.
Ja, es ist eine Herangehensweise, ne? Also dann, wenn wir jetzt schon bei Ländern sind im Endeffekt, dann können wir gleich einen Vergleich stellen. Also vor allen Dingen irgendwie uns mit Deutschland oder vielleicht Europa direkt nehmen und dann, sagen wir mal, noch Amerika dazu nehmen. Wie siehst du da so den Vergleich? Vor allen Dingen sowas, wie siehst du jetzt, sagen wir mal, die Entwicklung in Amerika? Also jetzt nicht politisch oder wie auch immer, sondern sagen wir wirklich auf der Kompetenzebene und der Unternehmen, der Leute und vor allen Dingen auch jetzt im Vergleich, also zu Deutschland oder Europa.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Vor allem, ich finde, man liest immer, dass Europa im Bereich von künstlicher Intelligenz abgehangen ist. Und das stimmt nicht aus meiner Meinung nach, aber es stimmt auch zum Teil. Man muss das Ganze differenzieren. Künstliche Intelligenz ist so ein riesiges Forschungsgebiet. Man kann nicht sagen, diese Nation ist gut in KI. Dafür ist es viel zu groß, dieses Forschungsgebiet. Und es gibt im Bereich von KI momentan den ganz, ganz großen, vielleicht gehypten Bereich von maschinellen Lernen. Dieses Machine Learning. Und das wird, da ist wirklich die USA massiv weit voraus. Vielleicht auch mit China sehr weit voraus, Japan auch. Japan ist sehr, sehr gut in Textverarbeitung. China und Amerika sind extrem weit vorne im Bereich von maschinellem Lernen aus großen Datenmengen. Und vor allem in Amerika, im Silicon Valley, sitzt die absolute große Kompetenz. Und dort werden neueste maschinelle Lernverfahren entwickelt, auf riesig großen Rechenkapazitäten trainiert und die Ansätze immer weiter verfeinert, dass sie immer weiter effizienter ausgerechnet werden können, dass man immer größere, komplexere Modelle trainieren kann. Und das unterschreibe ich, da ist Europa nicht so weit. Da weiß ich nicht, ob man da mit Forschungsgeldern oder ähnlichem gegensteuern kann, wenn man berechnet, was wir an kostenloser Bildung zur Verfügung haben, was dort quasi an Investitionen bereits getätigt wird, ist es schon faszinierend. Und KI ist halt nicht nur der Bereich maschinelles Lernen, KI ist auch der Bereich von Wissensrepräsentationen, Rückschlüsse ziehen aus verschiedensten Wissensrepräsentationen wie Ontologien und dann dort verschiedenste komplexeste Anforderungen daraus zu beantworten, ist ein genauso großer Forschungsbereich. Und in dem forscht Europa seit Jahrzehnten federführend. Und das ist einfach ein anderer Bereich der KI-Forschung, die sicherlich bald wieder extrem wichtig wird, wenn es darum geht, dass man sieht, man kann nicht nur mit Daten alles erschlagen, weil wir haben ja als Menschheit einen riesig großen Wissensschatz zur Verfügung. Und warum sollten wir den wegschmeißen und sagen, wir lernen alles aus Daten neu, wenn wir auf diesen Wissensschatz zurückgreifen können? Und wenn wir sagen können, wir führen diese beiden Bereiche wieder zusammen, dann führen wir eigentlich die Forschung der KI auf der Welt auch wieder zusammen. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren passieren.
Wie siehst du den Faktor Kultur in diesem Thema? Weil wenn ich mir zum Beispiel gerade diese drei Bereiche so rausnehme, dann sehe ich in Amerika besonders diese unternehmerische Kultur, dieses Vorangehen, Fehlerkultur. Auf der anderen Seite, in China sehe ich wenn man auch dann Erfahrungsberichte liest und hört, wo dann gesagt wird, die Chinesen finden es selbst aber gar nicht so gruselig, wie mit dem Datenschutz umgegangen wird und mit der Kontrolle, weil sie dann sagen, okay, ich kann mich auch als Frau im Dunkeln nachts auf die Straße trauen, weil ich weiß, da kann niemand mir was anhaben, weil es eben Sicherheit birgt, dass das so überwacht wird. Dann ist ja auch ein kultureller Faktor, eine kulturelle Wahrnehmung des Ganzen. Ja, wie siehst du den Faktor Kultur in diesem Vergleich, in Unternehmen? Was glaubst du, hindert da manchmal was?
Kultur, kultureller Wandel ist auf jeden Fall notwendig, um KI in einem Unternehmen zu akzeptieren. Man darf nicht, also was man oftmals sieht im Bereich von KI ist dieses, das geht nicht mit KI, Punkt, Ende aus, wir müssen das gar nicht anschauen. Aber das Ganze quasi zu akzeptieren, dass man sagt, wir nehmen KI als ein neues Hilfsmittel hinzu, als ein neues Werkzeug und welches wir an verschiedensten Stellen ansetzen. Diese Offenheit dafür, das Ganze mal auszuprobieren und nicht zu sagen und zu sagen, nein, das brauchen wir nicht. Diese Kultur, diese Offenheit, ich glaube, die ist in Amerika mehr vorhanden in verschiedenen Unternehmen als in Europa. Und da ein wenig mehr Offenheit zu zeigen, wäre sehr angebracht und zu sagen, wir probieren das hier mal aus, wir probieren das da mal aus. Aber oftmals sind es halt auch kleine Investments, die man treiben muss, um festzustellen, guck mal, diesen Prozess können wir massiv weiter optimieren mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und auf soziokultureller Ebene im Bereich von der Kultur der Bevölkerung, welche notwendig ist für KI, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen über China, wie das da mit dem Datenschutz passiert. Also anscheinend ist es in der chinesischen Kultur so verankert, dass es keinen Begriff von Datenschutz gibt oder von Privacy gibt. Man wacht über alle, quasi jeder wacht über jeden anderen. Und wenn dein Nachbar irgendwas Komisches macht, dann ist es komplett normal, quasi das Ganze mit anzuzeigen. Also von daher gibt es nicht diesen Begriff von dem Datenschutz. Aber diese
Privatsphäre.
Genau, und von Privatsphäre, es existiert halt nicht. Wenn man etwas zu verheimlichen hat, dann ist es etwas Schlechtes und das will man quasi nicht zeigen. Aber diese massive, stark ausgedehnte Überwachung nur scheint wohl mittlerweile auch einen kulturellen Wandel dort zu verursachen, dass sie damit ihnen das bewusst wird, was sie damit alles aufgeben. Also dass ihnen eigentlich diese massive Vernichtung der Privatsphäre zeigt dem, was eigentlich Privatsphäre ist, was sie dann wieder fordern, habe ich in einem Artikel gelesen. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass man halt auch teilweise Entwicklungen in die andere Richtung hat. Das ist nicht immer weiter
abdämpft. Das ist so ein selbstregulierendes
System. Genau, genau, genau.
Das heißt, du würdest theoretisch auch sagen, so vor allen Dingen, was Bildung angeht oder auch sagen wir Talent, was ja eigentlich nur so das größte Thema ist, vor allen Dingen so bei den Firmen, haben wir eigentlich jetzt nicht so die großen Probleme in Deutschland. Oder willst du sagen, doch, da ist es schon irgendwie schwierig. Da müsste man irgendwie mehr machen.
Gute Frage. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Potenzial in Deutschland. Wir haben sehr gute Universitäten, wir haben da eine sehr gute Ausbildung. Woran es noch ein wenig scheitert, ist, diese Menschen auch im Lande zu halten. Weil wenn man rüberschaut über den großen Teich, was im Silicon Valley zum Beispiel für Chancen geboten werden, was man dort alles machen kann, da scheitert es noch ein wenig. Und wenn dann quasi die besten Leute, so ein klassischer Begriff von Brain Drain, wenn die Leute dahin abwandern, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, wenn wir auch Deutschland, wenn wir europaweit schauen, haben wir extrem gute Kompetenzen und extrem gute Leute bereits hier. Und die müssen wir halt nur zusammenführen und dort so ein geballtes Kompetenzzentrum zu bilden, das ist eigentlich eine sehr gute Initiative. Ich glaube, es gibt jetzt in letzten CT war ein sehr schöner Artikel über ein neues Kompetenzzentrum für Sprunginnovationen, um quasi dann verschiedenste Innovationen gezielt zu fördern und zu erkennen, wenn hier eine Sprunginnovation entdeckt wurde. Und das Ganze gezielt zu fördern und quasi einen zentralen Anlaufpunkt zu bilden, dass man sagt, ich brauche jetzt hier einen KI-Experten und dann weiß ich, wo ich quasi anfragen kann, dass man sich europaweit mehr vernetzt. Das wäre eine oder ist eine sehr gute nächster Ansatz.
Wen siehst du da politisch in der Verantwortung? Europa oder auch Deutschland als Nation?
Europa als Nation, aber auch eine Bereitschaft aller Nationen, quasi diesem europäischen Gedanken mehr Rückhalt zu gebieten. Wenn man sagt, wir sollten uns, ich bin ein großer Verfechter, ich persönlich, also abseits von allen anderen Unternehmen hier, ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter von den Vereinigten Staaten Europas, dass man sich so betrachtet und dann sagt, wir haben hier eine große Regierung und wir sind eins quasi. weil als einzelnes Land, quasi so protektionistisch, auch als einzelne Städte, ich meine, selbst ich sage immer die im Süden quasi Deutschlands, aber eigentlich ist es so, wir sind besser als die, diesen Gedanken sollte man verlieren, jedenfalls innerhalb von Europa und sagen, wir sind Europa und als Europa treten wir an gegen die großen anderen Nationen und als Europa haben wir auch wirklich die Kompetenz, um es im Bereich der künstlichen Intelligenz, auch im Bereich von maschinellen Lernen, gegen die großen anderen Unternehmen zu behaupten.
Ja, das einzige Problem ist halt, dass wir in Europa haben, das hat einer unserer Gäste, der Jens Monsees, hat das mal ganz gut ausgedrückt, dass das Problem in Deutsch oder in Europa, das wir haben, ist einfach diese Diversität. Ne? Also ja. Dass, die so krass ist. Also in Amerika hast du halt im Endeffekt, okay, alle sind Amerikaner, so, in China sind alle Chinesen und in Europa, ja, wir sind alle Europäer. Hm. Und das wäre im Endeffekt die richtige Einstellung. Gewünscht. Ja, genau, aber das und gleichzeitig, ja, in Europa, also was macht uns aus und was ist im Endeffekt, was sind unsere ganzen Vorteile, ist halt diese Diversity, ne? Mhm. Dass wir halt diese verschiedenen Kulturen haben und das macht uns ja im Endeffekt aus, ne? Und das macht ja im Endeffekt diesen Kontinent dann auch so reich. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig hat das ja dann im Endeffekt auch ein Drawback, also dass du dass jeder für sich denkt, ne? Und dass man sagt, okay.
Wenn man zusammenarbeitet, wird es großartig, aber es ist herausfordernd, da zusammenzuarbeiten.
Richtig.
Genau, genau. Also man muss die halt, man braucht eine größere Bereitschaft, quasi zusammenzuarbeiten und zu sagen, dieses Projekt wurde nicht von einem französischen Unternehmen gewonnen oder von einem deutschen Unternehmen gewonnen, sondern es wurde von einem europäischen Unternehmen gewonnen und das ist super. Und quasi, wenn es mehr Bereitschaft für Europa gibt, dann glaube ich, fällt das Ganze weg, dass man sagt, in Deutschland sagt auch keiner, natürlich sagt dann das eine Unternehmen aus Hamburg, sagt, Mensch, warum hat das Unternehmen aus Berlin das ganze Projekt bekommen, aber es ist immer noch ein deutsches Projekt. Und es sagt aber keiner, Mensch, das Projekt hat jetzt aber der Franzose bekommen und nicht der Deutsche. Sagen sie, das ist aber doof. Und dann rufen sie die Regierung an, anstatt zu sagen so, yeah, in Europa wird diese Sache entwickelt. Das ist doch eigentlich, dahin sollten wir denken. Aber ich habe das Gefühl und das hoffe ich auch, dass es mit der quasi der aktuellen heranwachsenden Generation deutlich mehr dahin geht zu Europa. Merkt man auch so ein bisschen im politischen Spektrum, welche Parteien aktuell so aufpoppen, geht es deutlich mehr hin zu einem liberalen Europa, die quasi so einen Europagedanken weiter in den Vordergrund stellen.
Jetzt sind wir schon sehr...
Sehr politisch unterwegs. Sehr politisch unterwegs. Wir haben noch einen Themenbereich, den wir eigentlich gerne vielleicht auch mal durchsprechen
tatsächlich.
Können.
Tatsächlich?
Ja.
Echt? Welchen denn?
Den Bereich der Sustainability.
Ah, okay.
Oh ja. Ja, Nachhaltigkeit. Ja. Weil wir beide sind auch sehr starke Verfechter der These, dass wir glauben, dass Technologie eigentlich eine der besten Möglichkeiten und Werkzeuge ist, um diese großen Herausforderung, die wir als ganze Menschheit damit begegnen, nicht nur als Europa, sondern das ist ja wirklich nur, es gibt ja halt nur einen Planeten. Jetzt.
Depends.
Je nachdem, was Elon Musk da so,
also so treibt. Also so ein bisschen Terraforming und dann kriegen wir schon hin.
Ja, du hast ja auch selbst gesagt, du liebst es zu reisen. Mhm. Und ich mag das auch sehr. Aber mir ist da auch aufgefallen, dass da auch teilweise von Land zu Land ganz unterschiedliche Auffassungen davon existieren, wie Nachhaltigkeit gestaltet werden kann. Was denkst du darüber, über dieses Thema? Was denkst du über Technologie, über künstliche Intelligenz in dem Bereich? Was wünschst du dir vielleicht? Oder?
Sehr schönes Themengebiet, ja. Ja. Was wir zum Beispiel als Lufthansa machen, ist halt Sustainability optimieren. Also es ist die Flugbegleiterkommentare, die ich anfangs erwähnt habe, quasi die Kommentare liefern ja Feedback über zum Beispiel das Catering. Wenn dort massive Cluster auftreten von, es wurde viel zu viel Essen geliefert. Oder vielleicht auch, wenn zu wenig Essen geliefert wurde. Aber wenn da rauskommt, es wird ein Produkt nicht angenommen oder ein Produkt wird massiv nachgefragt auf einer Strecke, dafür andere Produkte weniger oder manches Essen wird gar nicht nachverlangt oder ähnliches. Dann kriegt man damit Informationen darüber, was denn eigentlich das Konsumentenverhalten ist auf so welchen einzelnen Flieger. Und das erlaubt es uns, die Waste zu reduzieren von einem Flugzeug. Also wir liefern nicht mehr unnötige Nahrungsmittel oder damit effektiv unnötiges Gewicht in das Flugzeug, welches nach oben transportiert werden muss, was endlich auch wieder den Kerosin verringert. Also eine gezielte Streckenoptimierung, zum Beispiel vom Catering, von der Beladung, erlaubt es uns damit nachhaltiger zu werden in der Tat. Man könnte das Ganze sogar noch ausweiten, dass man sagt, wir analysieren den Waste, den zurückkommt. Wenn wir damit ein ungeschönes Bild haben, Mensch, hier ist 20 Kilogramm Abfall zurückgekommen, dann können wir uns ja fragen, wo kommt denn die jetzt eigentlich her? Und dann müssen wir die Ursache davon finden und damit halt gezielt auch den Kerosinverbrauch zu optimieren. Besonders im Bereich von Aero gibt es noch viele weitere Effizienzoptimierungen. Es gibt zum Beispiel ein großes Projekt, ich habe den Namen vergessen leider, drüben bei der Technik, da geht es darum, den europäischen Luftraum, spielt auch wieder sehr schön in diese europäischen Gedanken ein, den europäischen Luftraum besser zu nutzen und das Ganze nicht auf einzelnen Clustern von einzelnen Flugkontrollen zu überlassen, auf Länderweiten, sondern eine auf nationaler, auf internationaler, europäischer Ebene zu optimieren und damit die Flugstrecken optimaler zu nutzen und den Luftraum optimaler zu nutzen und damit halt kürzere Strecken zu fliegen, damit weniger Kerosin zu verbrauchen. Mhm. Und also das zum einen, was kann KI in dem Bereich, das sind halt alles Analysemodelle, wie, was ist denn zum Beispiel der mittlere geflogene Flugroute, das Ganze zu optimieren. Ich glaube, das Ganze läuft auch unter einem europäischen Horizon 2020 Programm, also dem Nachfolgeprogramm von dem Framework Program 7, wo drin ich promoviert habe. Und da gibt es einige große Bereiche, wo uns KI helfen kann, Effizienzsteigerung und damit nachhaltiger zu werden.
Super spannend. Ich glaube, das ist ein echt gutes Beispiel für einfach, für diese Episode auch, ne? Findest du nicht, Benjamin?
Doch.
Ja. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon bei unserer letzten Frage gelandet.
Ja, ich habe noch eine davor.
Ah, es ist noch eine davor, ja. Okay.
Ich jobbe dir
jetzt einfach. Dann bin ich jetzt der, weil normalerweise Benjamin, ja, nee, wer guckt eigentlich immer auf die Zeit, du oder ich? Wer ist da strenger?
Ich glaube, wir gucken ja immer wieder drauf.
Ja? Ja. Genau, aber wir versuchen eigentlich immer zeitlich zu bleiben, dass wir so in einer Stunde, dass wir uns so an die eine Stunde halten.
Ich werde aber halt immer zum Ende ein bisschen frecher. Ich habe dann immer ein paar Fragen, die da noch ein bisschen weitergehen. Und das ist genau so eine Frage, nämlich, was denkst du über Kerosinsteuer? Weil Fluggesellschaften sind ja ganz oft so schon in diesem Bereich, dass man sich schnell auf die einschießt.
Gute Frage. Also das Schöne ist, alle unsere Dienstreisen werden mittlerweile CO2 kompensiert.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel privat in Urlaub fliegen, fliegen wir meistens Standby. Wir fliegen mit, wenn ein Platz frei bleibt. Und effektiv fliegen wir dann, kann man wahrscheinlich so nicht sagen, aber wir fliegen halt nur mit, wenn ein Platz frei bleibt. Also für uns, mit uns wird der Kerosinverbrauch pro Person effizienter dadurch.
Ja, okay, sind Statistics, ne? Also ja. Die werden halt verbessert, ne?
Aber also was ich vor allem zu diesen, also zu Kerosinsteuern, zu Fliegen und sowas, das ist ja die eine Seite, dass man damit ja nicht nachhaltig ist. Aber die Nachhaltigkeit, die durch halt den interkulturellen Austausch geschieht, finde ich viel genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Also dadurch, dass wir halt international so weit reisen können und so schnell so reisen können, haben wir so eine riesige Vermischung von Kulturen und ein besseres Verständnis für Kulturen. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Man kann sich anschauen, die zivile Luftfahrt, die eigentlich diesen riesigen internationalen Austausch ermöglicht hat, existiert ungefähr seit den 50ern. Und nicht umsonst hat Europa vor 2-3 Jahren den Friedensnobelpreis erhalten. Wir sind alle Friedensnobelpreisträger. Und wahrscheinlich auch durch den gestalten kulturellen Austausch und dem besseren Verständnis, dass es andere Kulturen gibt und dass die genauso wichtig sind für das gemeinsame Zusammenleben. Und friedliches Zusammenleben vor allem.
Danke dir für diese Antwort.
Das ist schon
eine herausfordernde Frage.
Ja, also ich bin jetzt absolut begeistert, also vor allen Dingen das mit dem Friedensnobelpreis. Also
ja, jetzt bist du stolz, ne?
Ja, ab heute Friedensnobelpreisträger.
Gut. Unsere letzte Frage, die wir unseren Gästen immer sehr gerne stellen, ist, dass wir wünschen uns, dass die Leute, die Zukunft gestalten, auch eine Vorhersage über die Zukunft machen.
Mhm.
Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir dich vor dieser Herausforderung stellen und zu sagen, was wird in Zukunft passieren in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten? Oder was wünschst du dir, was passieren soll? Gib uns eine Prognose.
Ich wünsche mir, dass monotone Arbeit wegfällt. Also so, ich sitze ganz lange vorm Rechner und sortiere E-Mails in verschiedene Ordner. Warum mache ich das? Warum habe ich da nicht eine KI, die mir das Ganze vorsortiert? Und wenn ich irgendwo eine Anfrage hinschicke, dann geht das meistens irgendwo in den Posteingang, das dauert Jahrzehnte, bis es abverarbeitet ist. Warum sitzt da nicht eine KI, die es automatisch einklassifiziert und den richtigen Bearbeiter weiterleitet? Und ich hoffe mir, und das aber ist auch meine Prognose, dass genau dieser B2C Customer Feedback massiv optimiert wird. Ich schicke irgendwo was hin, das wird automatisch verarbeitet, automatisch klassifiziert und hoffentlich automatisch durchverarbeitet. Weil, und dann muss man da aber auch genauso eine Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur etablieren. Und ich hoffe, dass sich die etablieren wird. Wenn man sagt, okay, wir haben 80% Genauigkeit, 20% machen wir Fehler, aber die, was wir dann effektiv damit einsparen und wie hoch die Kundenzufriedenheit dadurch wird, gleicht das Ganze wieder aus. Und ich glaube, da wird es hingehen, dass man deutlich schneller und eleganter irgendwo Antworten bekommt, wenn man irgendwo ein Anliegen hat. Das war jetzt wirklich ganz konkretes, naheliegendes Ziel.
Sehr gut. Vielen Dank dir.
Danke, Alexander.
Gerne. Hat Spaß gemacht.